Es gibt Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, die 2013 ganz regulär im schwarz-roten Koalitionsvertrag verabredet wurden, aber doch lange Zeit brauchen, bis sie beschlussreif sind. Da wird lange hin und her verhandelt, die Öffentlichkeit nimmt auch gar nicht so richtig Notiz davon, weil es nun auch wirklich andere, wichtigere Themen im Moment gibt und Anlass für Koalitionskräche ist das Thema, von dem ich jetzt reden will, schon gar nicht. Es geht um Prostitution in Deutschland. Die Bundesregierung will ein neues Gesetz verabschieden, das Prostitution in Deutschland neu regeln soll. Das ist, wie Sie in dieser Sendung erfahren werden, auch wirklich notwendig. Und es ist auf der anderen Seite auch wiederum nicht so einfach, weil es hier natürlich sehr unterschiedliche Moralvorstellungen gibt. Deutschland ist Europas größtes Bordell, empört sich zum Beispiel die CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach. Fakten dazu. Zwischen 200.000 und 400.000 Prostituierte, manche sagen auch Sexarbeiterinnen und auch das Sexarbeiter, werden für Deutschland geschätzt. Etwa 600 Bordellbetriebe oder bordellähnliche Betriebe gibt es in Berlin und zwar nach offiziellen Angaben. Branchenumsatz bundesweit, natürlich geschätzt, 15 Milliarden Euro, so viel wie eine große deutsche Edelsportwagenmarke im Jahr umsetzt. Um zwei entscheidende Fragen geht es. Was waren die Folgen des rot-grünen Gesetzes von 2002? Stichwort Menschenhandel, enorme Zunahme der Bordellbetriebe. Und muss und kann dieser Zustand jetzt durch ein neues Gesetz geändert werden? Prostitutionspolitik ist das Thema der Promotion von Dr. Eva Maria Euchner, Jahrgang 1983, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ludwig-Maximilians-Universität München am dortigen Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Kahle.
Prostitution, ein spannendes Thema, um es auch politikwissenschaftlich zu sehen. Was war Ihr Interesse daran?
Zum ersten Mal bin ich in Kontakt gekommen mit dem Thema während meines Masterstudiums. Da hatte ich einen Auslandsaufenthalt in Dänemark gemacht und dort hat ein Professor eben ein Seminar zu moralischen Wertkonflikten angeboten. Themen wie Abtreibung, Euthanasie, Pornografie oder Prostitution. Und da wurde mein Interesse geweckt zuerst. Und dann später, zu Beginn der Promotion, als ich mich dann auf das Themenfeld festgelegt habe, haben mich zwei Aspekte gereizt. Zum einen diese Gender-Komponente, die das Thema eben beinhaltet, aber auch die transnationale Komponente, die wir bei diesem Thema häufig finden.
Was meinen Sie mit Gender-Komponente?
Damit meine ich, dass es schon ja der Fall ist, dass zumeist Frauen als Sexarbeiterinnen arbeiten oder in der Prostitution sich befinden und deshalb es immer ein Thema ist, in dem es auch geht, den Schutz von Frauen und die Diskriminierung von Frauen zu berücksichtigen.
Da kommen wir auch noch näher drauf zu sprechen. Prostitutionspolitik in Deutschland, jetzt mal im Abriss. Bis Ende der 90er Jahre galt Prostitution als sittenwidrig. Was hieß das?
Das hieß, dass sämtliche Vertragsbeziehungen zwischen Sexarbeiterinnen und Freiern beziehungsweise Sexarbeiterinnen und Bordellbetreibern nichtig waren. Das heißt, die Prostituierten konnten nicht ihren Lohn einklagen und sie hatten auch keine Rechte. Und somit war eine zweite Komponente auch noch, dass die Sexarbeiterinnen keinen Zugang zu Sozialversicherungssystemen hatten. Also ganz schwierig, nur eine Rentenversicherung abschließen konnten oder eine Krankenversicherung. Da wurden sie zumeist abgelehnt, auch wenn sie das freiwillig machen wollten.
Dann kam die Berlinerin Felicitas Schwiro, Inhaberin des inzwischen pleitegegangenen Cafés Psst. Und sie klagte, bekam Recht, was die Damen im Café Psst trieben, sei freiwillig, ohne kriminellen Hintergrund und daher nicht sittenwidrig, sagte der Richter. Es folgte schließlich 2001 noch der Europäische Gerichtshof. Die Richter meinten, selbstständig ausgeübte Prostitution sei eine gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung im Sinne einer Erwerbstätigkeit. Und dann kam eben die rot-grüne Bundesregierung, setzte 2002 ein neues Prostitutionsgesetz in Kraft. Was war dessen Grundgedanke?
Der Grundgedanke war, dass die Arbeitsbedingungen für freiwillig agierende Prostituierte oder Sexarbeiterinnen eben verbessert werden sollten. Felicitas Weigmann, so hieß sie damals noch, 2001. In ihrem Fall, in dem Café, ging es darum, dass sie von Seiten des Staates angeklagt wurde, die Prostitution zu fördern, da sie Kondome oder Handtücher zur Verfügung gestellt hatte. Das heißt, damals gab es ja noch diesen Paragraph, dass Bordellbetriebe verboten waren, und der wurde dann geregelt, dass man gesagt hat, sämtliche Förderung von Prostitution sollte verboten werden. Darunter fiel eben auch das Bereitstellen von Kondomen oder Handtüchern.
Und jetzt möchte ich über bestimmte Sichtweisen sprechen. Da gibt es auch das Stichwort, das Sie schon genannt hatten, Moral zum Beispiel. Diese Auffassung von Prostitution war eine liberale, es war sogar, man nennt sie sogar, eine sozialistische Tradition. Inwiefern?
Dieser Begriff sozialistische Tradition kommt eher aus der Feminismusdebatte. Man unterscheidet hier zwischen dem radikalen Feminismus und dem sozialistischen, liberalen Feminismus. Und der sozialistische Feminismus geht eben davon aus, dass Prostitution oder Sexarbeit eben in der Gesellschaft kaum zu verhindern ist, immer vorhanden sein wird. Und wenn man das eben so akzeptiert, dann ist es das Beste natürlich für Frauen oder auch Männer, die in diesem Beruf arbeiten, dass man versucht, diese Rahmenbedingungen für sie so gut wie möglich auszugestalten, damit sie ihre Arbeit oder die Dienstleistung in einem guten Umfeld durchführen können.
Die Hauptauffassung war das ja bei den Grünen und eben, wie Sie ja geschildert haben, Teilen der Frauenbewegung. Dagegen stand die katholische Kirche, auch die EKD, wobei es da auch Unterschiede gibt. Aber jedenfalls hat die katholische Kirche das für Menschen unwürdig gehalten, Prostitution. Und die feministische Richtung, die Sie schon angedeutet haben, ist dann die von Alice Schwarzer. Welche Sichtweise hat sie?
Innerhalb des Feminismus gibt es eben diese sozialistische Tradition, die eher von der Grünen Partei vertreten wird, und die radikale Tradition, die Alice Schwarzer vertritt. Das heißt, man sagt, Prostitution ist das Produkt einer patriarchischen Gesellschaft, da es ja so ist, dass zumeist Frauen in diesem Bereich arbeiten und sie als Objekt dienen und das mächtige, stärkere Subjekt, die Frauen kaufen können. Dieser Grundgedanke, der wird natürlich in Frage gestellt oder hinterfragt als falsch von den radikalen Feministinnen, den auch Alice Schwarzer eben vertritt in der Öffentlichkeit. Und wir haben das gesehen in ihrem Appell gegen Prostitution. Da sagt sie, insgesamt Prostitution muss einfach abgeschafft werden. Und deshalb setzt sie sich für ein Verbot von Prostitution langfristig und vor allem für die Bestrafung von Freiern ein.
Sie haben ja eben schon gesagt, was so Ihre Motivation war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zu welcher Richtung neigen Sie denn?
Ja, als Wissenschaftlerin muss man immer vorsichtig sein. Aber klar, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt und je länger man sich auch mit den Themen beschäftigt, umso schwieriger wird es teilweise, eine Position zu vertreten. Aber ich würde schon sagen, zumindest, dass wenn wir uns auf die freiwillige Prostitution beziehen, also diejenigen Frauen und Männer, die erwachsen sind natürlich und sich freiwillig dafür entscheiden, in diese Tätigkeit zu gehen, dann unterstütze ich eher auch die sozialistische Tradition. Das heißt, ich möchte den Frauen oder Männern, die sich dafür entscheiden, dann eher die Rahmenbedingungen schaffen, damit sie gut in dieser Arbeit tätig sein können oder geschützt sind.
Und da ist die Frage eben, ob das Gesetz von 2002 seine Ziele denn erreicht hat, seine vor allem sozialpolitischen Ziele, also Krankenversicherung, Rentenversicherung für Prostituierte. Ist das so? Hat es das erreicht?
Leider nicht, ja. Die Bundesregierung hat 2007 auch einen Evaluationsbericht veröffentlicht, der das nochmal bestätigt hat, dass wenige Prostituierte sich registrieren beziehungsweise dann als ein Angestelltenverhältnis in Bordellbetrieben eingehen und somit auch nicht über die normalen Sozialversicherungssysteme versichert sind.
Ja, da steht, dass eine Verbesserung der individuellen Rechtsstellung der Arbeitsverhältnisse von Prostituierten kaum erfolgt sei. Ganz entscheidend durch das Gesetz von 2002 und vor allem eben durch die Osterweiterung der Europäischen Union hat sich der Prostitutionsmarkt in Deutschland sehr stark verändert. Was heißt das konkret?
Während meiner Arbeit, ich beziehe mich hier insbesondere auch auf Interviews, die ich geführt habe mit Sozialarbeiterinnen, die direkt in Kontakt sind mit den Sexarbeiterinnen, hat sich schon ein klares Bild ergeben. Also die meisten sagen, dass 60 bis 90% der Prostituierten eigentlich Ausländerinnen sind und es somit eben einen starken Zuwachs an ausländischen Prostituierten gab. Und zudem hat sich eben auch noch der technologische Fortschritt ist sichtbar. Es gibt eine viel schnellere Vermittlung über das Internet. Sind auch ganz andere Mechanismen möglich und es gibt ein diverseres Angebot, würde ich mal sagen. Also dadurch, dass bis 2001 ja Bordellbetriebe überhaupt nicht erlaubt waren, hat sich jetzt eine richtige Vielfalt entwickelt. Es gibt entweder die riesigen Saunaclubs oder es gibt Privatwohnungen, es gibt Escort-Service, es gibt aber auch Domina-Studios.
Es gibt Menschenhandel. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO sprach 2007 von 15.000. Andere schätzen, dass bis zu 30.000 Frauen allein nach Deutschland in die Prostitution gehandelt werden. Welche Mittel werden denn da angewandt?
Zumeist sind es auch leere Versprechungen, dass es zu Beginn versprochen wird, sie bekommen dort einen Job als Putzfrau oder in einem Servicebereich. Und dann vor Ort, wenn das sich eben dann nicht so als die Wahrheit herauskristallisiert, werden sie so ein bisschen in eine Zwangsabhängigkeit gedrückt, indem gesagt wird, ja, jetzt müssen wir aber auch deine Reisekosten und Unkosten für die Unterkunft musst du uns begleichen. Da viele ja auch mit viel Armut zu Hause konfrontiert sind, akzeptieren sie vielleicht auch diese Situation dann.
Und was heißt das konkret für Sie, für Ihre Lebensbedingungen?
Also, ich kann das jetzt nicht im Detail ausführen, aber man kann sich ja vorstellen, dass es sehr schreckliche Lebensverhältnisse oder Lebensbedingungen dann sind.
Und diese Frauen müssen sehr schnell möglichst viel Geld verdienen. Das heißt, das hat dann auch zu einem Verfall der Preise geführt, weil ja auch das Angebot inzwischen so riesig ist.
Ja, die Sozialarbeiterinnen, die mir von diesen deutschen Prostituierten erzählt haben, die haben gemeint, dass sie sehr darunter leiden, dass diese Preise so stark gedrückt werden. Ja.
Wenn so viel Zwangsprostitution beklagt wird, heißt das ja, das steht ja auch in dem von Ihnen erwähnten Gutachten, dass das eben schwer nachweisbar ist. Überhaupt, haben wir denn einen regulativen Flickenteppich in Deutschland, was Prostitution angeht?
Ja, das definitiv. Das würde ich stark unterstützen. Und das hängt insbesondere, also nicht so sehr mit dem Menschenhandel zusammen, weil Menschenhandel und Zuhälterei, das war schon immer verboten. Das ist nicht schon, also
Eine
Zuhälterei
schwere
war.
Straftat, ja, natürlich.
Genau. Also da gibt es keinen Flickenteppich, rechtlichen, sagen wir mal so. Wo es einen rechtlichen Flickenteppich gibt, ist es in dem Bereich Bordellbetriebe. Da in dem Gesetz von 2001 eben keine konkreten Bestimmungen erlassen wurden, wie Bordellbetriebe reguliert werden sollen. Die unionsgeführten Bundesländer hatten damals die Mehrheit im Bundesrat. Und sie haben von vornherein gesagt, sie unterstützen keine Vorschläge der Bundesregierung zur Regulierung von Bordellbetrieben. Somit wurde ein Gesetz verabschiedet, welches das überhaupt nicht erfasst hatte. Und im Nachhinein hat sich dann zwar ein Bund-Länder-Ausschuss gegründet zum Gewerberecht, der da informell zumindest Vorgaben entwickeln sollte, an denen sich die Bundesländer orientieren sollten. Allerdings konnte der auch sich auf keine Empfehlung einigen. Und somit haben wir jetzt das Problem, dass wir einen Flickenteppich an Regulierungen oder am Umgang mit Bordellbetrieben in den Bundesländern haben und sogar über die Kommunen hinweg. Gibt es Unterschiede?
Frau Dr. Euchner, diese Zustände befeuerten auch rechtspopulistische Parteien, berichten Sie in Ihrem bei Springer erschienenen kleinen Band Prostitutionspolitik in Deutschland. Inwiefern?
Na, dieser Gedanke, dass sich der Prostitutionsmarkt eben stark geändert hat aufgrund der Ost-EU-Erweiterung. Das heißt, ab 2004 und 2007 hatten wir da neue Mitgliedstaaten und somit gab es auch viele Sexarbeiterinnen aus Osteuropa, die vermutlich auch zu dieser Veränderung des Prostitutionsmarktes und des Preisverfalls beigetragen haben. Und somit ist es natürlich eigentlich ja auch ein weiterer Grund für EU-kritische Parteien oder Bewegungen zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich keine weitere EU-Osterweiterung, da unser Arbeitsmarkt oder der Prostitutionsmarkt insbesondere negativ beeinflusst wird.
Sie schreiben, vor diesem Hintergrund sind umfassende Maßnahmen auch im Hinblick auf die deutsche Immigrations- und Asylpolitik dringend erforderlich. Was heißt das konkret?
Was ich damit meine, ist natürlich der Aspekt, dass man insbesondere für Frauen, gut, aber auch Männer, die aus einer gewissen Armutssituation kommen, einen Arbeitseinstieg in den regulären Arbeitsmarkt besser ermöglicht, dass man zum Beispiel auch Ausbildung schneller anerkennt. Und ein anderer Punkt ist, der betrifft ja auch nicht nur Immigranten, sondern auch genauso Deutsche, dass dieser Niedriglohnsektor, den wir eben haben im Bereich Servicekräfte, Altenpflege oder dass da eben was geändert werden muss, auch an der Lohnstruktur. Weil sonst ist es für viele Deutsche oder auch Migranten vielleicht nicht so attraktiv, in diesem Bereich tätig zu sein.
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig plant also nun ein neues Gesetz. Das war ja auch im Koalitionsvertrag mit der Union so verabredet. Prostituiertenschutzgesetz soll es heißen. Man beachte das Wording, wie man heutzutage sagt. Bordellbetriebe sollen ihr Gewerbe anmelden müssen. Prostituierte unterlägen dann ebenfalls in jedem Ort ihrer Tätigkeit einer extra Anmeldepflicht. Gesundheitsberatungen werden ihnen vorgeschrieben und für Freier gelte dann eine Kondompflicht. Schützt das alles die Prostituierten?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist überhaupt wichtig, dass jetzt was getan wird. Also wir warten schon lange und wie gesagt, wir hatten darüber vorhin schon gesprochen. 2007 gab es den ersten Evaluationsbericht. Das ist jetzt auch schon mehr als 8 Jahre her. Somit wird es wirklich Zeit, dass was getan wird. Bezüglich dieser konkreten Reformschritte, die Sie genannt haben, würde ich sagen, dass insbesondere diese Erlaubnispflicht ein richtiger Schritt ist.
Dass also Bordellbetriebe angemeldet werden, sollen, oder meinen Sie jetzt die Anmeldepflicht für die Prostituierten?
Ich meine vor allem, dass Bordellbetriebe angemeldet werden.
Das heißt, dass es nicht so einen Wildwuchs gibt.
Genau, und dass da diese Ausführung der Tätigkeit eben stärker kontrolliert wird.
Und was ist mit den Frauen, die das, haben Sie ja erwähnt, freiwillig machen?
Gut, die befinden sich ja auch in Bordellen. Es ist ja nicht so, dass jede Frau, die jetzt freiwillig agiert, das in einer Privatwohnung macht.
Ja, aber die Frage ist, und das wird ja auch kritisiert von entsprechenden Verbänden, dass die sich eben dann ja outen müssen, was sie ja jetzt nicht tun müssen. Und insofern, wenn sie das nicht wollen, können sie den Beruf nicht ausüben, der ja oft auch als Nebentätigkeit, wenn man so will, ausgeübt wird.
Also damit meinen Sie jetzt noch den anderen Aspekt, die Registrierungspflicht für Prostituierte. Das ist
Genau.
ja der zweite Reformschritt. Ich verstehe auch die Kritik natürlich von Seiten der Prostituiertenverbände und auch des Berufsverband der Sexarbeiterinnen. Aber generell würde ich schon sagen, dass ich meine, jeder, der einen Beruf ausübt, ich als Wissenschaftlerin, aber auch, ich meine, Architekten, Ärzte, man muss sich irgendwo registrieren oder anmelden. Selbst wenn man selbstständig arbeiten möchte, eben wie Architekten auch, die melden sich dann eben in der Architektenkammer an.
Naja, schon aber was anderes, ob Sie sich bei der Architektenkammer anmelden oder ob Sie sich beim Bezirksamt oder wo überall anmelden und sagen, ich will Prostituierte werden.
Ja, da haben Sie natürlich
Dann
recht.
kriegen Sie einen Ausweis und der wird dann irgendwie gefunden und das ist ja alles nicht so richtig schön, sagen die entsprechenden Verbände. Und interessanterweise ist das ja nicht nur der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen, der sowas sagt, sondern es gibt ja eben auch Einwände vom Deutschen Frauenrat, vom Deutschen Juristinnenbund, Aidshilfe ist auch dagegen, nämlich genau mit diesem Argument, man treibe viele Frauen in die Illegalität.
Ja, ich kann das verstehen und das hängt damit auch zusammen, dass Prostitution immer noch ein Stigma ist in unserer Gesellschaft. Also dieses Gesetz von 2.1, was ja auch sicherlich die Idee verfolgt hatte, jetzt die Doppelmoral abzuschaffen in der Gesellschaft, dass man sagt, okay, es gibt es einfach, aber wir erkennen das nicht an als Beruf, dass das damit einfach noch nicht gelöst ist. Also, aber es wird sich auch nicht lösen, indem man sagt, okay, die Prostituierten müssen sich jetzt nicht registrieren. Die Detailregelung natürlich, wie oft man sich da anmelden muss, muss man sich natürlich wieder unterhalten. Aber eine Registrierung, vielleicht auch auf Bundesebene, die etwas anonymer abläuft, halte ich schon für sinnvoll. Und zumal ist es natürlich auch von wissenschaftlicher Seite interessant, valide Daten zu haben. Wir haben ja nur Schätzungen und sämtliche Medien, die Politik, aber auch die Wissenschaft, arbeitet mit Zahlen, die man schon mit Vorsicht genießen muss, würde ich sagen.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Eva-Maria Euchner von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der Springer Verlag hat ein kleines Bändchen von ihr herausgegeben, Prostitutionspolitik in Deutschland, 9,99 €. Frau Dr. Euchner, Menschenhandel, man könnte ja vielleicht doch, um es präziser zu sagen, auch Frauenhandel sagen. Ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler sei, meint also zum Beispiel die Emanzipationsministerin von Nordrhein-Westfalen, Barbara Steffens von den Grünen, dass hier nicht klar unterschieden werde eben zwischen der Prostitution auf der einen Seite und Menschenhandel, was eben, wie wir schon gesagt haben, eine schwere Straftat ist auf der anderen Seite. Und die Frage ist in der Tat, kann man Menschenhandel mit einem Prostituierten-Schutzgesetz bekämpfen?
Auf die Frage würde ich auch sagen, dass es sehr schwierig möglich ist. Einzelne Instrumente sind in diesem Prostituierten-Schutzgesetz sicherlich geeignet und richtig, um dem Ziel näher zu kommen, Menschenhandel einzudämmen und zu verhindern. Aber letztlich kommt es darauf an, dass es auch im Bereich der Implementation mehr gearbeitet wird. Das heißt, man muss schauen, dass die Polizei und auch die Verwaltung da an einem Strang zieht und dementsprechend geschult wird. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist der Aspekt der transnationalen und internationalen Komponente, den ich vorhin ja schon erwähnt hatte, wo es ja auch darum geht, dass die EU-Mitgliedstaaten stärker miteinander kooperieren sollen.
Ich finde es interessant, dass die Arbeiten eine Zeit lang mal mehr oder weniger ruhten an diesem Gesetz, nämlich mit dem Argument der Länder, wir haben jetzt mit den Flüchtlingen so viel Bürokratie, da können wir nicht noch eine neue Bürokratie aufbauen. Und die schon erwähnte Barbara Steffens hat gesagt, das, was da verlangt wird vom Bund, sei eine Prostitutionsbürokratie. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Also auf der einen Seite kann ich das schon gut nachvollziehen, weil wir haben ja die Problematik einfach in Deutschland aufgrund dieses föderalen Systems, dass auf nationaler Ebene was entschlossen wird und auf dezentraler Ebene dann umgesetzt werden muss und teilweise die Kostenfrage nicht geklärt ist. In dem Gesetzesentwurf, in dem aktuellen, werden natürlich auch Zahlen genannt von 16,3 Millionen, die von den Kommunen und Ländern getragen werden. Und dadurch, dass wir ja zurzeit wirklich auch die Problematik der Unterbringung von Migranten und Asylbewerbern haben, sehe ich schon den Punkt, dass man jetzt ein bisschen auf die Bremse drücken möchte im Bereich Kosten für das Prostituiertengesetz. Aber das hängt ja auch vor allem damit zusammen, wie häufig auch diese Registrierung stattfinden soll von Seiten der Prostituierten und auch die Kontrolle der Bordellbetriebe beziehungsweise noch dieser Aspekt der Gesundheitsuntersuchung. Wenn man den nicht im zweijährigen Turnus durchführt und teilweise in diese Beratung auch niederschwellige Organisationen mit integriert, die es bereits gibt ja auf lokaler Ebene, dann würden sich die Kosten auch vermutlich etwas reduzieren.
Das Ganze sei kein Paradigmenwechsel, also kein Wechsel der grundsätzlichen Sichtweisen, schreiben Sie, aber eine Kehrtwende. Aber es ist nun wiederum auch keine radikale Lösung. Es gibt ja ein Votum des Europäischen Parlaments, das besagt, eigentlich sollten, was das angeht, alle Staaten dem schwedischen Modell folgen. Bitte erläutern Sie uns dieses Modell kurz.
Was dem zugrunde liegt, ist diese radikale feministische Tradition, dass man sagt, Prostitution an sich und Sexarbeit ist nicht zu legitimieren. Man sollte das langfristig abschaffen und verhindern. Und ein guter Zwischenschritt dahin ist jetzt, die Freierbestrafung umzusetzen. Das heißt, in Schweden haben wir seit Ende der 90er die Situation so, dass Freier bestraft werden bis zu maximal 6 Monaten Haftstrafe, wenn sie ein Angebot annehmen von einer Sexarbeiterin und entgeltlich Sex nachfragen. Die Prostituierten können legal agieren und sexuelle Dienste anbieten und werden nicht bestraft und es ist auch nicht explizit verboten. Während aber auf der Seite der Nachfrager, der Freier, eben ein explizites Verbot besteht und somit diese unterschiedliche Handhabung der Angebots- und der Nachfrageseite eben als eine Art Widerspruch wahrgenommen wird.
Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel Terre des Femmes sagt, die Menschenrechtsorganisation, die sagt, also das ist zwar widersprüchlich dort, aber es zeigt eben, dass Schweden der Meinung ist, wir verkaufen unsere Frauen nicht. Und im Grunde ist doch das dann die Haltung von Alice Schwarzer, das heißt die Hoffnung, das Bewusstsein der Männer ändert sich.
Genau, das ist der Gedanke, den Alice Schwarzer auch verfolgt. Demgegenüber steht allerdings die breitere Überzeugung auch in der Gesellschaft, dass man das längerfristig ja gar nicht verändern kann, dass es Sexarbeit geben wird oder die Prostitution an sich. Natürlich ist es eine gute Vorstellung, wenn man zumindest sagt, Zwangsprostitution und die Frauen, die das aus Armut machen oder aus starker Not, dass man das verhindert, auch in Deutschland. Allerdings berücksichtigt dieses Konzept ja nicht, dass es immer noch Frauen gibt oder auch Männer, die das freiwillig tun, sich freiwillig dafür entscheiden und auch sagen, gut, der Staat, der kann eigentlich nicht, sollte da nicht hineinregulieren. Ich entscheide, was ich mit meinem Körper mache und nicht der Staat.
Ja, das ist sicherlich dann ja schon angesprochen, die liberale Haltung. Schauen wir zurück unter dem Stichwort Moral in der Bundestagsdebatte im Jahr 2001 meinte ein Redner der CDU, der Kauf sexueller Dienstleistungen widerspräche den Moralvorstellungen der eindeutigen Mehrheit des Volkes und auch der Wertordnung des Grundgesetzes. Das ist heute vielleicht anders. Da ist diese liberale Haltung, die Sie eben angesprochen haben, vielleicht ein Konsens, aber andererseits verändert sich auch in Bezug auf Sexualität die Haltung in der Gesellschaft in anderer Hinsicht, nämlich möglicherweise durch Internetpornografie. Gestatten Sie, Frau Dr. Euchner, dass ich einen längeren Auszug aus einem 1222 mit dem Berliner Sexualpsychologen Dr. Christoph Josef Ahlers jetzt an dieser Stelle hier einfüge, einfach weil mir das wichtig ist, diesen Zusammenhang deutlich zu machen, indem dieser die Veränderung, die ich eben meine, und zunächst erst einmal die Dimension von Internetpornografie beschreibt.
Das hat durch die Verfügbarkeit dieser neuen Informations- und Kommunikationstechnologie Internet Dimensionen angenommen, die waren früher ungekannt und ungeahnt. Sie müssen sich vorstellen, viele Leute lesen im Internet Zeitung mittlerweile, ja, gucken Spiegel online oder irgendwelche anderen Tageszeitungen online. Und die Nutzung des Internets aus sexualwirtschaftlicher Perspektive, das heißt, dass Menschen Seiten aufrufen, um sich sexuell zu stimulieren, übersteigt die Nutzung auf der Nachrichtenebene um das Zweifache. Wir haben also eine wesentlich intensivere Nutzung durch Erotika und Pornografie, als wir sie für Informationen und Kommunikation haben. Und das zeigen auch die enormen Zahlen dieser größten Pornoportale. Da werden Datenvolumina bewegt, täglich, mit denen man täglich Marsraketen abschicken könnte. Und heute findet das alles statt über Riesenserver, Industrieanlagen, die diese sexuell aufreizenden und erregenden Bildinhalte für jedermann zugänglich machen. Und das ist das Besondere. Nicht nur die Quantität ist beeindruckend, sondern der Umstand, dass es menschheitsgeschichtlich erstmalig für jeden Menschen unabhängig von Ort und Zeit und auch für Kinder und Jugendliche unbeschränkt zugänglich ist.
Hat Internetpornografie Sexualpraktiken verändert? Wie verändert sich das Sexualverhalten von Jugendlichen?
Ich glaube nicht, dass Internetpornografie Sexualpraktiken verändert hat, sondern ich glaube, dass Internetpornografie das Gefühl ein Repertoire an sexuellen Spielarten und choreografischen Abfolgen beherrschen zu müssen, verändert hat. Wir alle sind in sexueller Hinsicht potenziell selbstunsicher, ängstlich. Wir alle sehen uns nach der Rückbestätigung, dass alles gut ist. Gleichzeitig sorgen wir uns darum, ob wir okay sind, ob wir annehmbar sind, ob wir zumutbar sind. Und auf diesen Nährboden der potenziellen Verunsicherung kommt jetzt eine Überreizung mit dieser expliziten Form von Darstellung in Form von Internetpornografie. Und bei jungen Menschen, bei denen diese Unsicherheit ausgeprägter ist, entsteht womöglich unweigerlich das Gefühl, ach, das muss ich können und machen, damit ich gut ankomme, damit ich ein Good Lover bin, damit ich es drauf habe. Und dadurch entsteht bei jungen Leuten offenkundig häufiger ein Konzept von Sex ist gleich. Mädchen muss vor Junge knien und aktiv Oralverkehr durchführen. Junge ist dabei passiv. Dann muss der Junge aktiv Oralverkehr bei Mädchen durchführen. Mädchen dabei passiv. Danach kommt es zum Geschlechtsverkehr von vorne, danach von hinten. Und es gibt also eine Standardabfolge, nämlich genau die der Pornografie, die gelernt wird als so geht guter Sex. Und dabei kommt die Frage, was will ich eigentlich? Und womit fühle ich mich eigentlich wohl? Die kommt bei jugendlichen Jungen und Mädchen womöglich unter die Räder. Das heißt, diese Form der Selbstachtsamkeit wird nicht so sehr beigebracht wie die Überreizung mit diesen pornografischen Darstellungen. Und dadurch kann auch das Gefühl entstehen, bestimmte Praktiken anbieten zu müssen. Egal, ob ich die gut finde oder nicht und ob ich mich dabei wohlfühle oder nicht. Jungs wollen, dass man ihnen einen bläst, also muss ich als Mädchen das machen. Ob ich das schön finde oder gut, ist nicht die Frage und so weiter und so fort. Und wenn man dann die Jungen hört, ich kriege das mit von Kolleginnen, die in der Jugendarbeit arbeiten, und die Junge fragt, wollt ihr das denn tatsächlich immer so? Dann sagen die Jungen genauso, weiß ich gar nicht, aber so geht es doch. So ist es doch im Porno.
Soweit der Berliner Sexualpsychologe Dr. Christoph Josef Ahlers. Beklagen sich, das ist jetzt meine Frage an Sie, Frau Dr. Euchner, Prostituierte bei Sozialarbeitern über immer extremere Forderungen von Männern? Gibt es also gewissermaßen eine Verrohung, ein Verständnis, wonach der Mann gegen Geld mit einer Frau alles machen darf?
Also teilweise habe ich das schon gehört auch, dass Forderungen immer extremer werden von freier Seite. Aber ich kann jetzt nicht generalisieren, was es von Gesetzesseite gibt. Aber das gibt es auch schon seit 2001, ein eingeschränktes Weisungsrecht für Bordellbetreiber. Das heißt, sie können jetzt nicht ihren Mitarbeitern vorschreiben, was genau mit dem Freier gemacht werden sollte. Das heißt, die entscheiden selbstständig darüber, welche Praktiken gemacht werden und was nicht gemacht wird.
Das ist so im Gesetz vielleicht, aber in der Praxis kann ich mir nicht vorstellen, dass Bordellbetreiber oder Zuhälter, wobei man kann denen das ja ganz schwer nachweisen, dass sie Zuhälter sind, das so durchgehen lassen oder das so praktizieren.
Ja, da haben Sie natürlich recht, aber da sind wir wieder bei einer anderen Thematik. Die eine Seite ist, kann ich jetzt von Seiten der Bundesregierung machen, um einen groben rechtlichen Rahmen zu schaffen, der die zentralen Probleme so gut wie möglich abfedert. Und die andere Seite ist, wie wird es eigentlich umgesetzt? Das ist in sämtlichen Moralpolitikbereichen auch ein großes Problem. Und auf der Seite muss natürlich dann eher auch im Bereich der Verwaltung und des Polizeiapparates mehr getan werden, mehr Schulung stattfinden. Aber, wie wir es jetzt vorher schon auch öfters gesagt hatten, schon auch eine Art freier Sensibilisierung stattfinden. Das heißt, ohne dass man da an die Verantwortung der Freier appelliert, ist sowas auch nicht zu handhaben eigentlich.
Aber wieder zur Gesetzgebung. Das Gesetzgebungsverfahren dauert also nun schon sehr lange. Woran hängt es eigentlich zwischen den Regierungsparteien CDU, CSU und SPD? Also was macht das so schwierig?
Da kann ich wieder auf den Teil, den wir zu Beginn besprochen haben, zurückkommen. Eben dieser Aspekt der unterschiedlichen Werte, die sowohl innerhalb der einzelnen Parteien verankert sind, aber auch insbesondere den einzelnen Abgeordneten prägen. Das heißt, wir haben sowohl einen Konflikt zwischen den großen Parteien, Regierungsparteien, aber auch innerhalb der Parteien. Das heißt, die sind doppelt gefordert. da eine Lösung zu finden. Das heißt, es prallen eben diese grundsätzlichen Wertkonflikte der christlichen Tradition oder religiösen Überzeugung mit denjenigen der sozialistischen oder liberalen Tradition des Feminismus aufeinander oder auch die generelle liberale Tradition, die sagt, ja gut, es gibt einfach auch Grenzen, was der Staat tun sollte oder nicht tun sollte.
Wenn man also wie in Deutschland im Grunde bei einer pragmatischen Lösung dieses Themas bleibt, dann ist ja die Frage, was dabei das Wichtigste ist. Was ist Ihr Plädoyer?
Also ich würde sagen, dass diese Erlaubnispflicht für Bordellbetriebe auf jeden Fall beibehalten werden sollte. Die Registrierung von Prostituierten finde ich nützlich. Und aber der wichtigste Punkt ist, dass es mehr im Bereich Implementation getan werden muss. Das heißt, dass bestehende gesetzliche Regulierung, die es auch gibt, vor allem schon im Bereich Menschenhandel, einfach auch umgesetzt werden müssen auf lokaler Ebene. Und dementsprechend auch Schulungen des Polizeiapparats geben muss, von Verwaltungsbeamten und natürlich zuletzt auch an die Freie appelliert werden muss, weil alles kann von staatlicher Seite nicht kontrolliert werden.
Aber das ist natürlich dann eben genau der Punkt, weshalb die Länder sagen, wir wollen da ein Wörtchen mitreden, weil die müssen das ja hinterher machen.
Genau. Was ist natürlich jetzt nicht der Fall, ist klar, dass der Bundesrat jetzt, er hat seine Kompetenz in dem Bereich jetzt verloren. Aber man kann jetzt nicht der Bundesregierung vorwerfen, dass sie versucht hat, einzelne Partner nicht zu integrieren. Ich fand, sie hat eigentlich einen relativ integrativen Ansatz verfolgt in dem, wie sie das Prostitutionsgesetz entwickelt.
Frau Dr. Euchner, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Dankeschön, ebenfalls.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute die Münchner Politikwissenschaftlerin Dr. Eva-Maria Euchner. Nächste Woche wird Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, mein Gast sein. Dann gibt es 12:22, immerhin schon 10 Jahre. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.